Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Sende du dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns zu dir führen. Amen. Ich habe letzten Freitag Nachmittag und Abend die Zeilen gelesen, die wir gerade im Evangelium gehört haben. Danach habe ich Fußball geschaut, Freundschaftsspiel Deutschland gegen Frankreich. Und dann kam der Terror. Und dann kamen die Anschläge und die Opfer und es wurden immer mehr. Und gestern wurde das Fußballspiel abgesagt aus Angst vor Terroranschlägen. Und ich erschrecke darüber. Und ich erschrecke über diese aktuellen Bibelverse, die ich uns nochmal lese. Es kam zu der Zeit einige, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, meint ihr, dass sie schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.
Gemeinde, in der Kirche, im Gottesdienst, wollen wir die Welt der Nachrichten, dieses ganze Elend, das wir sehen und hören, loswerden. Im Gottesdienst wollen wir eigentlich mal Ruhe haben davon. Und jetzt hören wir das. Ja, loswerden. Aber nicht so, dass es uns wieder überfällt, wenn wir aus der Kirche rausgehen, sondern dass wir es überwinden. Die Nachrichten sind voller Katastrophen. Und das nicht nur in diesen Tagen. Die Tagesschau wird nie vermelden: Heute sind alle Flugzeuge sicher gelandet. Auf den Straßen war alles in Ordnung. Die Menschen sind nett miteinander umgegangen und auch sonst ist alles gut gewesen. Das würden wir uns wünschen, aber das machen die nicht. Die schlechten Nachrichten, die Katastrophen, sind interessant und machen Angst. Das war vor 2000 Jahren genau schon so. Augenzeugen berichten, Pilatus hat einige Galiläer umgebracht. Das ging sofort überall rum, von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr. Er hat sie umgebracht im Gotteshaus, im Tempel, gerade als sie Gottesdienst gefeiert haben, als sie ihre Opfer dargebracht haben. Schrecklich. Die Galiläer, das sind Zeloten, das sind die Staatsfeinde der damaligen Zeit. Vielleicht deswegen, vielleicht aber auch einfach nur aus reinem Judenhass. Wir wissen nicht, warum Pilatus sie umgebracht hat. Und Jesus bringt noch eine Katastrophe ins Spiel. In Siloa, ganz nahe bei Jerusalem, ist ein Turm eingestürzt. 18 Tote. Wie gehen wir damit um? Mit solchen Schreckensnachrichten. Wir erschrecken. Haben Angst, haben vielleicht auch Wut. Wir machen vielleicht das Fernsehen aus, weil wir es nicht mehr mit anschauen können. Meist wird dann eine Debatte losgetreten, eine Diskussion nach solchen Dingen, nach einem Amoklauf,
wird immer über neue Waffengesetze diskutiert. Es werden vor allem Schuldige gesucht. Wer war daran schuld? Wie konnte das passieren? Wer muss die Verantwortung auf sich nehmen? Bei allen Katastrophen und Skandalen ist das so. Wir haben noch gut den VW-Skandal im Kopf. Winterkorn, der Vorstandsvorsitzende, musste gehen, musste die Verantwortung auf sich nehmen. Es muss ein Sündenbock immer gefunden werden. Diese Skandale zeigen doch im Grunde nur, wie wir Menschen alle sind. Sie zeigen doch nur etwas, was schon immer da war. Nicht nur bei der FIFA und beim DFB oder bei VW, überall. Und die Menschen hetzen drüber und sagen, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Die Menschen sind die Richter. Hier bei den Galiläern und beim Turm Siloa sagen die Leute, so ein schreckliches Schicksal, das muss eine Strafe sein wegen ihrer schlimmen Sünden. Das muss ihren Hintergrund haben in ihrer Sündhaftigkeit. Die Menschen, die damals sehr fromm waren, die bringen Gott ins Spiel. Wir würden heute nicht mehr so argumentieren. Und doch fragt jeder nach dem Unglück, warum gerade ich? Jeden, den es trifft, der fragt, was habe ich damit zu tun? Was habe ich getan? Warum lässt Gott das zu? Warum tut er das? Ist Gott schuld? Wie nimmt denn Jesus so eine Schreckensnachricht auf? Ist doch mal interessant zu sehen. Wie geht denn Jesus mit so einem schrecklichen Katastrophenszenario um? Natürlich, auch er bringt Gott ins Spiel. Aber ansonsten nichts von alledem, was die Leute sagen. Jesus richtet nicht, Jesus bewertet nicht, Jesus mischt sich politisch nicht ein, Jesus macht keinen neuen Gesetzesvorschlag. Jesus sagt Nein. Nein zu allen menschlichen Versuchen der Erklärung. Nein zum Richten, nein zum Urteilen. Nein zur Ursachenforschung. Jesus wehrt das alles ab und wird dann aktiv. Und er macht das, was er gerne tut. Die ersten Kapitel der Evangelien fassen seine Botschaft zusammen. In den beiden Worten, kehrt um. Kehrt um. Es ist Gnade, dass du lebst. Du hast es dir nicht verdient. Du hast kein Recht darauf. Du hast kein Recht auf Gesundheit. Du hast kein Recht auf Besitz und so weiter. Du hast gar keinen Anspruch darauf. Es gehört dir nicht. Es ist ein Vorrecht, dass du hast, was du hast. Es ist ein Vorrecht, dass du lebst. Darum lebe auch dementsprechend. Mit diesen Fragen, warum tun die Menschen das? Warum tut Gott das? Nehme ich mich aus dem Spiel? Gehe ich auf Distanz? Mit solchen Fragen überhebe ich mich. Da geht es nämlich nicht mehr um ein persönliches, existenzielles Betroffensein, um ein Mitfühlen, sondern da geht es um ein theoretisches Urteilen, um ein Überheben. Ich bin neutral. Ich schaue mir das mal an. Da sagt Jesus, nein, es geht um dich. Es geht um dich. Vom Betroffenen. Es geht um den Betroffenen, es geht um dich. Jesus sagt, wenn du auf andere zeigst, dann zeigen drei Finger auf dich. Versuche nicht alles zu erklären. Richte nicht. Nicht die Menschen und auch nicht Gott. Schau auf dich selbst. Es geht um mich. Dieses Rechtfertigen Gottes, Gott hat sich zu rechtfertigen, diese Theodizee-Frage wird zur Androdizee. Der Mensch hat sich zu rechtfertigen. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich Gott zur Rechenschaft ziehe? Wer bin ich denn, ihn zu belehren, andere Menschen zu urteilen? Wer bin ich denn, Gott zu sagen, wie er was hätte zuzulassen oder nicht? Es bleibt ein Geheimnis. Gott bleibt neben all dem Licht, was wir in Christus haben, auch dunkel. Gott ist der Deus Relevatus, der offenbare Gott. Aber er ist auch
der Deus absconditus, der verborgene Gott. Er bleibt verborgen. Wir können ihn nicht ergründen. Ich bin zur Rechenschaft gezogen. Was tue ich und was tue ich nicht? Ihr seid nicht besser. Ich bin nicht besser. Die Welt, in der das alles Schreckliche passiert, in der Welt lebe ich. Das ist auch unsere, das ist meine Welt. In dieser Welt voller Leid und Sünden, da bin ich mittendrin, das ist mein System, da bin ich ein Rad im Getriebe. Die Reaktion von Jesus auf all das Leidvolle, auf alle Katastrophen, diese Reaktion von Jesus, sie ist außergewöhnlich. Jesus provoziert, er stößt auf, er bleibt unbequem, er bleibt ein Stachel. Es geschieht Leid, kehrt um. Es geschieht Leid und Jesus sagt, kehrt um. Buße und Umkehr, das verändert den Menschen. Das verändert die Welt. Wer Gnade erfährt, wer erfährt, dass er völlig abhängig von Gott ist, das verändert, das überwindet. Ein kleiner Junge, er zeigt uns, wie das geht. Der Junge besucht zum Buß- und Bettag seinen Opa. Er schaut ihm zu, wie er die Krippenfiguren schnitzt. Der Junge schaut sich die Figuren ganz intensiv an, sodass die Figuren anfangen, für ihn zu leben. Da schaut der Junge das Kind in der Krippe an und das Kind schaut ihn an. Plötzlich bekommt der Junge einen Schrecken und weint. Warum weinst du denn, fragt das Jesuskind. Weil ich dir nichts mitgebracht habe, sagt der Junge. Ich will aber gerne etwas von dir haben, sagt Jesus. Da wird der Kleine rot vor Freude. Ich will dir alles schenken, was ich habe, stammelt er. Jesus sagt, 3 Sachen möchte ich von dir haben. Da fällt ihm der Kleine ins Wort, meinen neuen Pullover, meine elektrische Eisenbahn und mein schönes Buch. Nein, entgegnet Jesus, all das brauche ich nicht. Schenk mir deinen letzten Schulaufsatz. Da erschrickt der Kleine. Jesus, stottert er ganz verlegen und flüstert, da hat doch der Lehrer ungenügend drunter geschrieben. Eben deshalb will ich ihn haben, sagt Jesus. Aber warum denn? Du sollst mir immer das bringen, wo ungenügend drunter steht. Versprichst du mir das? Sehr gern. Aber ich will noch ein zweites Geschenk von dir haben, sagt Jesus, deinen Milchbecher. Aber den habe ich doch heute zerbrochen, sagt der Junge. Du sollst mir immer das bringen, was in dem Leben du zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir das auch? Das ist schwer, sagt Jesus. Das ist schwer, sagt der Junge. Hilfst du mir dabei? Aber nun mein dritter Wunsch, sagt Jesus. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich gefragt hat, wie denn der Milchbecher kaputt gegangen ist. Da legt der Kleine die Stirn auf die Kante und weint so bitterlich. Es bringt er unter Schluchzen mühsam heraus, ich habe den Becher umgestoßen. Aber in Wahrheit habe ich ihn absichtlich auf die Erde geworfen. Ja, sagt Jesus, du sollst mir all deine Lügen, all deinen Trotz und all dein Böses, was du tust, zu mir bringen. Und wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen, ich will dich annehmen in deiner Schwäche, ich will dir immer neu vergeben, ich will dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. Willst du dir das schenken lassen? Und der Junge schaut, hört und staunt. So gehen wir aus der Kirche raus, als Überwundene, als begnadigte Sünder, von Jesus aufgerichtet. So überwinden wir die Welt der Zeitung, so überwinden wir die Welt der Katastrophen, die Welt des Richtens, so überwinden wir die Welt des Schreckens.
Herr, führe dein Volk, führe deine Gemeinde in die Buße und fange bei mir an.